I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sind heute wieder mal im Studio und haben hohen Besuch bekommen. Wir haben gerade mal durchgezählt. Ich glaube, wir haben mehr Besuch, als noch Mitarbeiter am späten Freitagabend von Serienjunkies gerade im Büro da sind. Stellt euch doch einmal bitte selber vor.
Also ich bin der Marcel Becker-Neu. Ich bin einer der drei Produzenten von Wishlist. Ich habe unter anderem die Serie mitgeschrieben. Ich spiele den Dustin auch noch und ich bin verantwortlich für die Musik bei Wishlist. Genau.
Genau, das ist korrekt, genau. Ich bin der Marc Schießer, ich bin der Regisseur, auch einer der beiden Drehbuchautoren. Hab zusammen mit Marcel und Chrissy auch das Konzept für die Staffeln geschrieben und schneide das Ganze auch.
Und ihr hört, glaube ich, im Hintergrund noch den lieben Jungen, der ja, glaube ich, der erste
Hallo.
Gast war, den wir im Büro hatten, der auch die Tradition mit der Whiskyflasche eingeführt hat bei uns. Und deswegen trinken wir jetzt auch gerade nochmal einen Whisky. Cheers erstmal, schön,
Prost.
Dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Das war laut bestimmt für die Kopfhörer. Yo, Wishlist. Wir sind gerade in der zweiten Staffel. Und ich glaube, nennt man das jetzt so auf Hiatus, wie wir immer sagen, so als US-Sprech? Gerade ist eine Pause, korrekt?
Mhm. Genau, wie nennt man das? Ich muss mir das aufschreiben.
Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. In den USA gibt es ja immer sozusagen die Upfronts und die offizielle Season und es gibt dann immer die Weihnachtspause und die Sommerpause. Und das gilt immer so, früher war es immer der Hiatus. Und wir haben es immer dann so eingedeutscht als der Serienhiatus.
Ja, klingt, da haben wir den Hiatus, glaube ich, gerade gemacht. So, genau, wir sind gerade in so einer kleinen Pause, bevor die zweite Hälfte der zweiten Staffel dann demnächst in einem Stück zu Ende, ja, ausgestrahlt kann man nicht sagen, online gestellt wird. Und wir arbeiten gerade fleißig an den letzten Folgen. Wir sind in der Post-Production gerade.
Wishlist, für die da draußen, die es nicht wissen, ist eine Funkproduktion in Zusammenarbeit, sagt man das so, dann mit Radio Bremen? Also ist es dann Funk? Radio Bremen hat sozusagen
so sagen, genau,
die Redaktion.
Kooperation MDR, Radio Bremen, Funk.
Und das Besondere war ja, ich glaube 2015 kam die erste Staffel. 2016 kam die erste Staffel und ihr habt gleich den Grimme-Preis gewonnen. Was war das für ein Gefühl?
Ja, das haben wir natürlich erwartet mit unserer ersten Serie und deswegen war das halt null überraschend. Nee, Quatsch, das war die Überraschung des Todes. Also wir haben da einen Anruf bekommen, dass wir nominiert sind von der Redaktion. Marc war noch im Urlaub und also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, also niemals.
Ist das so wie bei den Nobelpreisen? Du liegst so im Bett und stehst und morgens um 5 ruft jemand an und sagt, hier ist das Grimme-Preis-Komitee.
Ja, eigentlich schon. Er ruft eine sehr offizielle, sehr feierliche Stimme an und die hat auch so einen total erwartungsvollen Klang, so dass man gleich absolut explodiert in Freude. Aber das passiert dann halt auch, weil das ist natürlich schon ein mega Ritterschlag mit der ersten Produktion und Wishlist war ja auch eine sehr kleine Produktion, wo auch vieles ein bisschen chaotisch und drunter und drüber lief und niemand eigentlich so genau wusste, was kommt denn da jetzt am Ende bei raus. So, es war für alle so ein bisschen ein kleines Risiko darauf zu setzen und dass sich das dann so auszahlt in Form von diesem kleinen Preisregen und diesem Grimme-Preis, das hat halt niemand erwartet. Von daher sind wir vollkommen ausgerastet auf jeden Fall, als wir davon gehört haben.
Es war echt wirklich mega überraschend, weil zu dieser Phase, wie gesagt, Marc war im Urlaub und ich war dann immer der Ansprechpartner und die haben halt in der Zeit ganz schön oft angerufen. Es ging eigentlich immer nur um Scheiß. Also es ging immer nur um irgendwie, oh, wir müssen noch irgendwas erledigen und bla und jetzt hier und es war immer nur Stress und Arbeit und dann haben sie halt nochmal angerufen, wir sind so leicht schlecht gelaunt rangegangen und dann, ja, ihr seid für den Grimme-Preis nominiert. Also da kam ich wirklich nicht mehr klar. Tagelang hat diese eigentlich bis heute diese Freude angehalten.
Was habt ihr denn vorher gemacht? Ihr seid ja ein bisschen so multi-talented, wenn ihr schreibt, Regie führt, schneidet, Musik komponiert. Was habt ihr vorher gemacht und was habt ihr gelernt?
Wir haben zu zweit eine Webserie gemacht, die hieß Vivi und Danny. Die haben wir 2 Jahre lang so als reines Leidenschaftsding eigentlich durchgezogen und als Spielwiese, als kreative Spielwiese irgendwie begriffen und da einfach gemacht, wo wir Bock drauf haben. Das online gestellt, aber da halt auch sehr viel Zeit rein investiert. Also es war für uns beide eigentlich wie ein Fulltime-Job, nur halt ohne Bezahlung. Mhm. Stattdessen verliert man ein bisschen Geld, weil nicht so ein gutes Geschäftsmodell. Aber hat es im Endeffekt ausgezahlt, weil wir über diese Serie die Aufmerksamkeit bekommen haben dann und die Chance, Wishlist zu produzieren und die Serie vorzustellen.
Und ja, das haben wir gemacht. Und daneben waren wir schon immer, oder was heißt schon immer, aber lange Zeit freischaffende Filmemacher, wie man so sagt. Also haben so verschiedene kleine Gigs gemacht. Ich habe viel Fashion, Film, Musikvideo, so die Richtung gemacht, um halt einfach Geld zu verdienen. Und nebenbei haben wir immer geschrieben und eigene Sachen irgendwie produziert, Kurzfilme und so weiter, was uns dann alles nach und nach halt zur Wishlist irgendwie geführt hat.
Jetzt kam die Wishlist, die neue Staffel, der Start war dieses Jahr erst, ne? 2018.
Hat der fast 2017 noch?
Im Dezember, ja. Ah, okay. Ich bin nicht vorbereitet scheinbar.
Verzeiht. Das ist die zweite Flasche.
Ich wollte gerade sagen. Habt ihr manchmal das Gefühl, das hat ein bisschen zu lange gedauert in der heutigen Zeit, wo es so viele Serien gibt, dass die Leute manchmal auch sehr schnell vergessen, wenn es doch länger als das typische obligatorische ein Jahr dauert?
Es war ja nur knapp länger, ne? Also wie viele Monate danach kamen?
Ich glaube, es war ein Monat länger, ne?
Ja.
Ach so, es war nicht so signifikant, okay.
Nee. Ja. Also, na dann. Wir hatten eigentlich das Gefühl, wir sind relativ schnell nachgelegt, so zumindest für unseren kleinen Maßstab, so. Aber ja.
Genau, da was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist bei Wishlist im Vergleich zu anderen Serien, ist, dass der ganze Rahmen ja so ist, dass wir quasi fast live produzieren, während das Ganze ausgestrahlt wird. Also wir haben die Folgen nicht fertig, dann kommen die alle online, sondern es ist wie so ein Rennen, die Folge kommt und wir arbeiten gerade an der nächsten, die dann nächste Woche hochgeladen wird. Und da das bei Staffel 1 schon so war, sind wir dann quasi nahtlos von Staffel 1, dann diese kurze Zeit der Reaktion mit den paar Preisen. Und dann sofort in das Schreiben und Vorproduzieren und Produzieren und Drehen und Schneiden von Staffel 2 gerutscht. Also wir sind jetzt eigentlich so 2 Jahre in so einem Wishlist-Tunnel und haben da nicht einmal rausgeguckt. Von daher hat es für uns halt super schnell angeführt und schneller hätten wir es auch gar nicht mehr irgendwie hingekriegt. Aber ja, ich weiß nicht, das liegt dann an euch auch zu beurteilen, ob das schon zu lang ist. Das kann gut sein, dass es noch schneller gehen müsste eigentlich.
Ich glaube, für mich kommt das so vor, weil wir halt doch sehr viel berichtet hatten. Wir hatten ja auch einen Redakteur am Set, jetzt werde ich doch immer kurz drauf eingehen, den Christian, den ihr ja auch bedenkt in der ersten Folge. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir haben auch schon gerade im Vorgespräch natürlich darüber gesprochen. Ich glaube, es kommt mir so lange vor, weil wir, glaube ich, so lange schon über Wishlist reden, auch intern. Hm. Ne? Es war sozusagen immer die deutsche Serie auch, die jetzt ja auch boomt ohne Ende. Und für mich war ja auch immer so ein bisschen auf einer kleineren Ebene Wishlist so ein bisschen Initialzündung, dass du einfach eine toll aussehende, super Serie produzieren kannst in Deutschland. Und auch bei uns in der Community, bei Serienjunkies, ja dieses ganze Hate-Bashing irgendwie, ich gucke sowieso keine deutschen Serien, irgendwie auch ein bisschen minimiert wurde, weil du einfach weißt, nein, es gibt gute deutsche Serien. Die gab es schon immer, aber natürlich, ne, auch in Wishlist. Vielleicht mal eine kurze Frage. Ihr habt jetzt die zweite Staffel, sind längere Folgen als bei der ersten Staffel. Mhm. Würdet ihr Wishlist immer noch als klassische Webserie bezeichnen, obwohl die Folgen eigentlich fast 30 Minuten und länger sind?
Nee. Eigentlich man muss auch unterscheiden zwischen einfach, also wo im Web das ausgestrahlt wird. Also wir veröffentlichen ja über YouTube und da ist es alles andere als klassisch. Da war schon die erste Staffel nicht klassisch und gerade die zweite jetzt ist ungewöhnlich lang für das Format. Aber andere Webserien, die zum Beispiel auf Netflix oder Konsorten laufen, sind natürlich genauso lang oder länger.
Also wir haben ja mit der zweiten Staffel jetzt auch noch andere Ausspielwege. Die läuft ja auch auf Amazon Prime, die erste Staffel auch. Und wir haben auch eigentlich schon bei der zweiten Staffel viel mehr mitgedacht, weil die erste Staffel wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt, im ersten einmal. Dass es die Serie wahrscheinlich noch ein anderes Leben führen wird nach der YouTube-Veröffentlichung und das war uns auch bewusst und da haben wir auch mehr drüber nachgedacht und wollten uns halt nicht limitieren auf dieses 15-Minuten-Ding. Und das Ganze war aber auch eine inhaltliche Überlegung, weil einfach die zweite Staffel inhaltlich viel mehr in die Tiefe geht und eine viel größere, komplexere Geschichte erzählt. Die wollten wir auch einfach nicht in 15 Minuten abhandeln, sondern uns die Zeit nehmen, die wir angemessen fanden einfach. Und da kommt uns das Webserienformat insofern zugute, weil es da einfach keine Regeln und keine Limitierungen gibt. Und dieses keine Regeln haben, haben wir eigentlich versucht, so viel auszunutzen, wie es überhaupt geht. Also sowohl was die, sag ich mal, die verrückten Ideen und die Krassheit mancher Einfälle in der Serie angeht, als auch dieses nicht limitiert sein auf so ein Format. Also es gibt eine Folge, die geht 17 Minuten und eine Folge, die geht 43 Minuten. Also wir variieren da sehr stark. Das geht halt im Web und bei VOD, im Fernsehen halt nicht. Und das ist etwas, was wir daran sehr genießen. Ansonsten sehen wir eigentlich nicht so dieses Schubladending Webserie. Wir haben eigentlich versucht, eine gute Serie zu machen. Und wo die jetzt nachher laufen wird, das wird sich ergeben, aber hoffentlich nicht nur im Web. Oder ist auch nicht nur das Web.
Wenn ihr jetzt parallel immer schneidet, bereut ihr manchmal die Serien, Episodenlängen verlängert zu haben? Weil dann, schätze ich mal, der Schnitt ja auch länger dauert, oder?
Die Vertonung. Ich bereue jede Entscheidung, die wir getroffen haben. Ich finde die Arbeit daran. Ist schon echt krass.
Aber wenn die dann fertig sind, bereue ich es nicht mehr.
Nee, weil ich dachte mir sozusagen, es wird ja vorher schon stressig gewesen sein, aber wenn sie jetzt 43 Minuten lang sind, dann würde ich ja auch so bei Minute 26 mal denken, so, was für eine Entscheidung.
Ja, das stimmt schon, aber man muss auch sagen, dass, also im Gegensatz zu Staffel 1 gibt es jetzt schon auch ein paar Arbeitsschritte, die uns abgenommen werden. Also in Staffel 1 haben zum Beispiel Marc und ich auch noch das komplette Sounddesign und alle Foleys aufgenommen und gemischt und so weiter und so fort. Das sind zum Beispiel jetzt Aufgaben, die wir jetzt auslagern können und auch viel so von Organisationen rings um uns herum und so. Also
mehr wie bei einer klassischen Film- und Serienproduktion,
genau. Also das abläuft. Noch nicht ganz da, aber schon eher in die Richtung schielend so. Aber es ist trotzdem auch eine Arschspielarbeit.
Jetzt wo das Budget ja fast, ich weiß gar nicht, ob man eine Zahl nennen kann, aber es ist ja, glaube ich, das Zehnfache und mehr.
Mehr nicht, aber so ungefähr in der Richtung, ja.
Ist man dann manchmal auch am Set und denkt so, oh Gott, das ist so, na, man hat so viel Geld auf einmal, was man de facto vorher nicht hatte für etwas, was ja trotzdem fantastisch aussah. Wie war das am Anfang für euch mit dem, was ihr alles kaufen könnt sozusagen? Seid ihr da viel, viel rabiater geworden im Sinne von, ach, wir machen jetzt die Szene, weil wir es können, ne?
Ja, da hast du eigentlich genau recht. Wir haben von Anfang an die Ansprüche so an uns und an den Inhalt und total hochgeschraubt und dann aber auch so an die Umsetzung, dass das Geld eigentlich sofort in Relation dazu wieder total geschrumpft ist. Weil wir haben gesagt, okay, jetzt wollen wir halt auch 10-mal alles so geil machen und so geil aussehen lassen und so aufwendige Sachen passieren lassen. Leute von Brücken springen lassen, Schießereien, Autocrash und so weiter.
Riesige Sets.
Und wir haben ein riesiges 360-Grad-Set gebaut tatsächlich, was echt für eine deutsche Produktion ein großes, aufwendiges Set ist, wo viel Zeit und Geld reingeflossen ist. Und wenn man dann sich diese Ziele alle steckt, dann ist das Geld auf einmal plötzlich gar nicht mehr so gigantisch, wie man am Anfang gedacht hat. Natürlich, als wir die Zahl am Anfang erst gesehen haben, haben wir gedacht, okay, das ist jetzt komplett neue Welten. Und es sind auch neue Welten, aber im Endeffekt kocht man am Ende auch trotzdem nur wieder mit Wasser, weil was anderes hat man auch nicht da. Und da muss man das dann auch irgendwie wieder mit rocken, so.
Du hattest, Marc, du hattest vorher erwähnt, auch bestimmte Regeln. Jetzt gab es ja neulich so ein kleines Skandalchen, kann man fast sagen, dass YouTube die 6. Folge, glaube ich, der 2. Staffel von Wishlist auf 18 Jahre gestellt hat, wegen einer Sexszene. Genau. Ich habe mir die Sexszene angeschaut. Ich habe mich extra angemeldet. um diese Szene zu sehen. Und ich dachte mir so, ist das jetzt wirklich 18er Inhalt? Also da bin ich wirklich nicht so, ich weiß jetzt nicht, was 18 ist und was nicht in Deutschland. Da kenne ich die Medien. Aufsicht, Richtlinie nicht. Aber was dachtet ihr, als das irgendwie passiert ist? Das wurde euch ja
Scheiße.
Wahrscheinlich...
Scheiße. Nee, das ist ja keine Entscheidung jetzt der FSK oder der normalen deutschen Altersbeschränkung.
Das ist eine
YouTube-Entscheidung, genau.
Von deren Ermessen eigentlich, ne?
Genau, wir haben das Ganze, also die Serie hat ja eine redaktionelle Prüfung als öffentlich-rechtliches Produkt durch Radio Bremen und Funk und so weiter. Und die haben das halt gesehen und gesagt, ja, das ist FSK 12, unbedenklich. hochladen. So, und das haben wir dann gemacht und dann hat YouTube gesagt, Moment, da sieht man ja, man sieht gar nicht so wirklich nackte Haut, aber es wird halt, die Formulierung, die ich immer wieder gehört habe, aber auch nur so aus dritter Hand war, das ist halt eindeutig eine Sexszene, da geht es um Geschlechtsverkehr und das wollen wir nicht sehen auf YouTube. So, auch wenn das angedeutet ist und nicht explizit dargestellt. Und das wussten wir vorher nicht, weil diese Richtlinien auch von YouTube auch sehr Auslegungssache sind, sage ich mal. Und wir haben uns da eigentlich vorher keine Sorgen gemacht, zu Unrecht, wie sich jetzt rausstellt, aber wir stehen da auch so hinter unserer Entscheidung, weil ich finde, die Szene ist wie du auch. Ich finde nicht, dass die FSK 18 würdig ist in irgendeiner Form so. Da wird sogar verhütet. Das finde ich aber hallo.
Wollte ich gerade sagen. Ich bin dankbar. Ich sehe viele Serien, wo Sexszenen sind, wo keine Kondome sind. Und ich denke immer so,
Ja, total. Und deswegen war das schon also die richtige Entscheidung.
Viele Sexszenen in Serien, ne? Möchte ich nochmal.
Ja, nee, ist klar. Aber YouTube sieht das halt anders. Und das ist ein amerikanischer Konzern. Da sind auch, glaube ich, amerikanische Wertvorstellungen spielen auch schon vielleicht irgendwie eine Rolle. Und natürlich auch kommerzielle. Wishlist hat jetzt keine Aufrufe irgendwie im 20-Millionen-Bereich, wie manches andere Video, was dann vielleicht eigentlich bedenklicher ist, aber noch frei zugänglich. Und
da
hat uns das überrascht.
Ihr spielt ja auch keine Werbung aus, deswegen eigentlich ja uninteressant für YouTube.
Ja.
Ich fand es ganz interessant. Ich habe mich gefragt, sieht man Nippel? Also ich habe mich versucht, ne?
Nippelalarm war ganz großes
Thema. Und ich habe geguckt, man sieht seine Nippel, aber nicht ihre Nippel.
Ja, aber männliche Nippel sind grundsätzlich eigentlich in Ordnung.
Ja, ne? Das fand ich so witzig, weil ich wirklich dann so die klassische MPAA, ne, Richtlinien-Guidelines durchging. Und es ist wirklich, also schaut es euch an da draußen, lieber Hörer, wenn ihr einen Google-Account habt, meldet euch an. Ich fand es nämlich ganz interessant, was scheinbar YouTube Deutschland für 18 hält.
Ja.
Und das fand ich doch auch echt bedenklich, gerade wie du sagst, weil es Verhütung gibt.
Vor allem,
gibt,
wenn man das Ganze ja auch noch in Relation setzt zu Content auf YouTube, der nicht ab 18 geschaltet
deswegen,
ist.
Deswegen. Also, und es ist ja auch ein liebevolles Verhältnis. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, ne?
Ja.
Fand ich ganz interessant. Im Endeffekt habe ich mir auch geschaut, dass die Zugriffe ja fast ein bisschen gelitten haben darunter.
Total, ne? Ja,
also
total.
Man merkt, dass eure Zielgruppe entweder unter 18 ist oder keinen Account hat oder beides halt in dem Sinne. Interessant. Im Nachhinein gab es auch keine Möglichkeit oder hattet ihr darüber nachgedacht, sie neu zu schneiden? Sie umzuschneiden?
Natürlich wurde kurz darüber diskutiert, aber der Sender und wir haben eigentlich sofort gesagt, ja, das wäre irgendwie das falsche Zeichen, sich da zu beugen und man müsste da eher auch irgendwie dazu stehen und sagen, Moment, das ist eigentlich eine Szene, die künstlerisch irgendwie Sinn macht im Rahmen der Handlung und wo niemand degradiert wird, niemand schlecht behandelt wird, wo einvernehmlicher, wie du gesagt hast, liebevoller Sex gezeigt wird mit Verhütung und das wäre einfach irgendwie ein doofes Signal gewesen, das jetzt rauszuschneiden. Klar, die Klicks haben ein bisschen drunter gelitten, aber da mussten wir dann irgendwie echt so ein bisschen Integrität irgendwie zeigen.
Jetzt habe ich gar nicht geschaut, aber ist bei Amazon, gibt es da einen 18er? Muss ich einen Code eingeben, wenn ich die Folge sehen will?
Nee, die Folge ist da.
Interessant, ne? Normal. Mhm. Okay. Jetzt seid ihr in der zweiten Staffel, ihr habt abgedreht, ihr müsst noch schneiden. Wo soll das denn hingehen? Also, wenn ich mal indiskret fragen darf, wollt ihr eine dritte Staffel machen? Oder ist jetzt euer Traum auch so in der im neuen Serienboom? Ich will jetzt, oder ihr habt vielleicht schon bei Netflix pitchen oder was sind eure großen Serienträume?
Also wir wollen auf jeden Fall nicht, dass das YouTube One-Hit-Wonder werden und arbeiten auf jeden Fall auch an anderen Ideen und vielleicht kommen da auch, werden auch bald welche von umgesetzt. Viel mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Staffel 3 ist auch eine Option, die vielleicht in der Zukunft irgendwann mal Realität werden könnte. Aber auf jeden Fall ist es nicht so wie bei Staffel 1, dass wir danach sofort in die Produktion rutschen werden. Das auf jeden Fall nicht. Und gerade spucken uns auch viele andere Ideen im Kopf rum.
Ja. Also wir haben ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen, im Zuge der ersten Staffel Wishlist, einfach um das Projekt abrechnen zu können, waren wir gezwungen, eine kleine Firma zu gründen und haben jetzt festgestellt, wir finden die eigentlich ganz gut und wir wollen die eigentlich ausbauen und wir wollen mit dieser Firma halt weiterhin Filme machen. Wir würden halt gerne, wir heißen Outside the Club, wir wollen halt gerne die Produktionsfirma Outside the Club werden, die halt geilen Scheiß macht und nicht die beiden Jockel, die halt Wishlist gemacht haben für alle Zeit. Deswegen strecken wir da, wie gesagt, gerade unsere Fühler aus und gucken irgendwie, dass wir einfach geilen Fiction-Kram in Deutschland künftig noch machen und nicht ausschließlich diese Serie.
Was ist denn, wir fragen immer als letzte Frage im Podcast, was war euer letzter Binge, beziehungsweise was war die letzte Serie, die ihr gesehen habt, die euch richtig bewegt hat? Hattet ihr überhaupt Zeit, was zu gucken? Vielleicht, denke ich mal, jetzt vor den Dreharbeiten, vor dem Schnitt, vielleicht irgendwo in der Bahnfahrt oder so.
Mein letzter Binge war auf jeden Fall Mindhunter auf Netflix. Als mega David Fincher-Fan war das irgendwie ein Must, was mich mir auch zeitlich noch irgendwie nehmen musste. Und es hat auch nicht enttäuscht, war auch richtig cool. Ansonsten Black Mirror ist sowas, was wir auch irgendwie jede Folge noch irgendwie von gucken müssen einfach, egal ob Zeit da ist oder nicht.
Ich habe tatsächlich The End of the Fucking World komplett durchgesuchtet. So, ja, das hatte mir ein Freund empfohlen und dann mal reingeguckt und dann die ganze Staffel auf einmal, die ganze Nacht durch.
Ja, aber auch interessantes Format, weil das ja auch de facto eigentlich ein Webserienformat irgendwie ist von der Länge her. Und dann auf einmal bei Netflix, wo ich sowas eigentlich noch nicht gesehen hatte, ne, vom Content-Bereich.
Aber so gefühlt war das wahnsinnig erfolgreich, oder? Ich habe extrem viele Leute drüber reden hören.
Es war super erfolgreich. Ja. Also auch bei uns, es schlug genauso ein, wie du es gerade sagtest, wie so eine Bombe. Keiner hatte vorher davon gehört.
Ja.
Keiner wusste, keine Kampagne, kein gar nichts. Netflix teilt ja immer so ein bisschen seine Territorien ein, ne? Welche Serien jetzt beworben werden, welche nicht, welche größeren Potenzial haben oder nicht. Völlig under the radar, kam raus, Riesenbuzz.
Und es lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass es so leicht zu konsumieren war, ne? In diesen super kurzen Folgenlängen, die man halt einfach so weggucken kann.
Ich war immer so überrascht, wenn es schon vorbei war. Ich war so nicht gewohnt von einer solchen Serie. Naja, das kann man schon ganz gut bingen.
Aber dementsprechend, liebe Hörer da draußen, binget auch gerne die zweite und wenn ich es noch nicht getan habe, die erste Staffel von Wishlist. Es ist auf jeden Fall super gemacht. Große Fans auch bei uns in der Redaktion. Es sieht fantastisch aus. Mir gefallen vor allem auch die Action-Szenen besonders. Also Danke. Da bin ich echt und auch die Locations, also ich bin auch wirklich sehr fasziniert. Schaut euch die Sexszene an, überlegt euch, was YouTube da dachte, was irgendwie 18er Inhalt sei und nicht irgendwie FSK 12, was die Öffentlich-Rechtlichen denken, was ich schon eigentlich ganz schön
überlegt
finde.
Überlegt euch, ob es bei euch zu Hause härter oder softer zugeht und wie man das bewerten muss.
Und genau, gebt uns Feedback gerne bei podcast@serienjunkies.de und vielen Dank, ihr beiden, dass ihr hier wart.
Danke, dass wir da sein durften. Prost.
Tschüss.